Kommen wir nun zu unserem ersten Beitrag, Appeasement for Iran. Das hatten sich die toleranten und gutgläubigen Menschen aber schön ausgedacht. Transmediterraner Kulturdialog sollte das sein. Und kritisch. Na klar. Der Orient e.V., der von nahezu allen Stiftungen unterstützt wird, die sich in Deutschland als fortschrittlich, emanzipatorisch oder sogar links verstehen, hatte für den 16.06. eine Veranstaltung zu den deutsch-iranischen Beziehungen geplant. Eingeladen war neben der absolut Iran-unkritischen Stiftung Wissenschaft und Politik auch Sheikh Atta, Botschafter des Iran. Nicht nur ist er Vertreter eines widerlichen Gewaltregimes, er war im Iran auch für zahlreiche Verbrechen persönlich verantwortlich. Aufgrund von Protesten von Exil-Iranern und islamismuskritischen Gruppen wurde die Veranstaltung mittlerweile abgesagt. Der folgende Beitrag handelt davon, warum man bei aller Toleranz und fernab jeglicher rassistischer Klischees keinen iranischen Staatsvertreter einladen kann. Und vom Thema der Veranstaltung selber natürlich, den deutsch-iranischen Beziehungen. Man höre und staune.
Dass der Iran eine Diktatur der hässlichsten Sorte ist, gilt ja im Allgemeinen als bekannt. Nur in Deutschland scheint sich das noch nicht rumgesprochen zu haben. Deutsche Firmen machen gute Geschäfte mit dem Iran. Der deutsche Staat unterstützt sie dabei, tatkräftig und finanziell. Und große Teile der deutschen Zivilgesellschaft, bis hin zur Linken, finden das auch noch gut und unterstützenswert. Deshalb nochmal für alle zum Mitschreiben. Im Iran regieren die Mullahs diktatorisch nach dem religiösen Recht der Scharia. Die vermeintliche Wahl ist keine, da tausende potenzielle Kandidaten schon vorher an der Kandidatur gehindert werden. Frauen werden grundsätzlich als Kandidatinnen abgelehnt. Ethnische und religiöse Minderheiten, Gewerkschafter, kritische Studierende und Intellektuelle sind Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Die Regierung und die Milizen traktieren ihre Bevölkerung aufs Schärfste. Es herrscht ein Klima dauernder Überwachung und Kontrolle. Von demokratischen Rechten wie Meinungsfreiheit etc. ist im Iran keine Spur. Ständig werden Zeitungen und Homepages verboten. Der Zugang zum Internet ist zensiert. Regimegegner oder Gegnerinnen werden verhaftet, verschleppt und eingesperrt. Folter ist in den Gefängnissen an der Tagesordnung. Viele Inhaftierte überleben ihre Haftzeit nicht. Nach Angaben von Amnesty International wurden im letzten Jahr mindestens 346 Menschen hingerichtet. Die Dunkelziffer liegt weit höher. Die Todesstrafe steht im Iran zum Beispiel auch auf Homosexualität, Drogendelikte, Prostitution, Ehebruch, unerwünschte sexuelle Handlungen wie Sex vor der Ehe und auf Gotteslästerung. Faire Gerichtsverfahren gibt es natürlich meistens nicht. Zudem ist der Iran das einzige Land, in dem die Todesstrafe auch gegen Minderjährige verhängt wird. Derzeit sitzen etwa 130 Jugendliche in einer Todeszelle und warten auf ihre Hinrichtung. Der jüngste unter ihnen ist gerade 12. Die Todesstrafe wird noch regelmäßig durch die besonders qualvolle Methode der Steinigung vollstreckt, selbst gegen Vergehen wie Ehebruch. Auch die Kreuzigung ist im iranischen Recht noch vorgesehen. Daneben existieren Körperstrafen wie Auspeitschen und Amputationen von Händen oder Füßen, auch schon wegen Diebstahls. Besonders benachteiligt sind die Frauen im Iran. Sie werden sowohl faktisch als auch rechtlich diskriminiert und unterliegen den ständigen Kontrollen der Milizen. Anders als von deutschen und europäischen Relativistinnen, jedweder Couleur, immer wieder behauptet, ist es nämlich nicht deren Kultur, die nun mal anders sei, und so respektiert werden müsse, wolle man tolerant sein? Damit fällt man all den Menschen in den Rücken, die sich gegen das Regime in Teheran wehren und für demokratische Reformen kämpfen. Der Iran ist für einen großen Teil seiner Bewohner und Bewohnerinnen nämlich vor allem eins: eine brutale Diktatur. Doch damit nicht genug. Die iranische Regierung, allen voran der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad, machen immer wieder durch ihren Antisemitismus, durch ihre Drohungen gegenüber Israel und durch Holocaustleugnung auf sich aufmerksam. Der aktuelle geistliche Führer im Iran, Ali Khamenei, erklärte noch in den 90er Jahren sein Ziel damit, Israel von den Seiten der Geschichtsbücher zu tilgen. Es gebe nur eine Möglichkeit zur Lösung des Nahostproblems: die Vernichtung und Zerstörung des jüdischen Staates. Diese Drohungen gegenüber Israel wurden bekanntlich von anderen Führern des Regimes und von Präsident Mahmoud Ahmadinejad wiederholt. Israel must be wiped out of the map. Erst im April 2009 auf der UN-Antirassismus-Konferenz in Genf sagte er: Der Zionismus, also das Eintreten für die Existenz eines jüdischen Staates, sei reiner Rassismus und reiner Rassismus müsse, na was wohl, vernichtet werden. Es handelt sich dabei nicht um die Interpretation unserer Redaktion oder um einen Übersetzungsfehler, sondern um die offizielle deutschsprachige Version des iranischen Staates. Bekanntlich steht der Iran ja seit 2002 in Verdacht, eine Atombombe zu bauen. Hinweise dazu kamen vom Nationalen Widerstandsrat Iran, der die Internationale Atomenergiebehörde darüber benachrichtigte, dass der Iran nukleare Anlagen ausbaue, was der Staat aber geheim halte. Einer Überprüfung durch die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde verweigerte sich der Iran zunächst, obwohl er zu den Unterzeichnerstaaten des Atomwaffensperrvertrages gehört und damit zur Transparenz verpflichtet ist. Während sich die USA für einen Stopp des Atomprogramms einsetzten und den Fall vor den UN-Sicherheitsrat bringen wollten, wurden Deutschland, Frankreich und Großbritannien unter dem Kürzel E3 dem Iran technologische Unterstützung an, sofern er kooperierte und die Inspektoren ins Land ließ. Doch trotz der mangelnden Mitarbeit des Iran wurden ernstzunehmende Schritte weiter verschleppt. Das sogenannte Pariser Abkommen vom November 2004 beinhaltet keinen Stopp des Atomprogramms, sondern lediglich eine vorübergehende Aussetzung. Zudem handelt es sich bei dieser Vereinbarung nicht um eine rechtliche Verpflichtung Irans, sondern um eine vertrauensbildende Maßnahme auf freiwilliger Basis. Der damalige deutsche Außenminister Joschka Fischer sagte dazu, Europa habe über die Aktivitäten des Iran einen Schutzschild gespannt. Und genauso hat der Iran das auch verstanden und arbeitete weiter unbeirrt an seinem Atomprogramm. Mittlerweile ist es für die Verhinderung einer Atombombe schon fast zu spät. Dazu Jonathan Weckerle vom Mideast Freedom Forum und der Kampagne Stop the Bomb, die sich gegen die iranische Atomwaffe wendet.
Iran hat das Know-how, eine Bombe zu bauen. Das haben sie teilweise selber entwickelt, teilweise weiß man es auch, haben sie es über Pakistan erhalten. Es gibt eben diesen bekannten sogenannten Vater der pakistanischen Atombombe, Abdul Qadir Khan, von dem man weiß, er hat eben das Know-how auch verkauft, unter anderem an den Iran. Das Zweite, wenn man eine Atombombe bauen will, sind eben die ein Trägersystem, um sie ans Ziel zu bringen. Erst vor kurzem wurde eine neue Rakete mit noch schnellerer Startzeit und noch größerer Reichweite getestet und man weiß, dass es auch Blaupausen und Modelle gibt, die eben genauso ausgerichtet sind, dass sie eben einen Atomsprengkopf tragen können und eben auch nicht auf dem Boden detonieren, sondern in einer gewissen Höhe, die eben genau der Höhe entspricht, wie sie für einen Atomsprengkopf gedacht ist. Der schwierigste Teil eines Atomwaffenprojekts ist eben die Anreicherung von Uran. Das ist das, worum sich die Debatte in den letzten Jahren gedreht hat. Auch da muss man inzwischen sagen, ist es nicht gelungen, den Iran zu stoppen. Er hat das Know-how, das Uran niedrig anzureichern. Er hat inzwischen auch eine genügende Menge an niedrig angereicherten Uran eben produziert, um es mit der Technik, die er eben auch hat, also diese Zentrifugen, sozusagen nochmal und nochmal und nochmal durchzujagen, um dann in vergleichsweise, wenn man die Zeit bis dahin betrachtet, vergleichsweise kurzer Zeit auch genug Sprengstoff zu erhalten. Also ob das jetzt schon der Fall ist oder in relativ kurzer Zeit, Monaten oder vielleicht in einem Jahr der Fall ist, da gehen die Debatten auseinander. Aber es geht immer mehr, zeichnet sich ab, dass diese sogenannte technologische Schwelle, von der lange Zeit die Rede war, beim Iran eigentlich überschritten ist. Das heißt aber noch nicht, dass der Iran die Bombe hat. Es bedarf nach wie vor eben noch der Entscheidung, dann aus dem, was man an Wissen und Material hat, eben tatsächlich eine Bombe zu bauen.
Der Iran bestreitet natürlich, dass seine Urananreicherung militärisch nutzbar gemacht werden soll. Und während in Europa emsig darüber debattiert wird, wie man dem Iran helfen könne, das Vertrauen zurückzugewinnen, malt der damalige Präsident Hashemi Rafsanjani auf einer Konferenz im Jahr 2005 schon mal aus, was ein iranischer Atomschlag gegen Israel bedeuten würde. Auch wenn 100.000 Iraner ruhmreich in den Tod gerissen würden, würde die islamische Welt einen Gegenschlag noch überleben, während Israel schon beim Einschlag vernichtet sei. In der religiösen Ideologie der Märtyrer wäre ein atomarer Erstschlag, also gerade wegen der vielen Opfer im eigenen Land, der schnellere Weg zum Paradies. Doch immer wieder wird die Gefährlichkeit der iranischen Atombombe gerade unter Hinweis auf die israelische Atombombe relativiert. Über den spezifischen Unterschied der beiden Fälle befragen wir noch einmal Jonathan Weckerle.
Man kann natürlich jetzt die Gründe aufzählen, warum zum Beispiel israelische Atomwaffe keine so eine Gefahr darstellt wie die in den Händen des Iran. Also man kann sagen, Israel stößt keine Drohungen bis hin zur Vernichtung gegen irgendwelche Nachbarstaaten aus. Israel ist nicht dafür bekannt, dass es internationale islamistische oder sonst wie terroristische Kräfte eben jetzt schon mit allem, was zur Verfügung steht, unterstützt. Das macht im Gegensatz dazu der Iran. Die israelische Nuklearbewaffnung hat im Nahen Osten keinen Rüstungswettlauf ausgelöst, was er eben auch schon durchaus realistisch zeigt, wie die Gefahr eigentlich trotz aller Rhetorik eingeschätzt wird, seitens etwa der arabischen Regimes. Die fühlen sich nämlich keineswegs von Israel bedroht, vom Iran. Vom Iran seit der Revolution aber sehr wohl. Also man sieht, dass überall im Nahen Osten plötzlich anfangen, die Regimes anfangen, sich für Atomtechnik zu interessieren. Und es ist kein Geheimnis, dass wenn es nicht gelingt, den Iran auf dem Weg zur Bombe noch zu stoppen, es sicherlich ein Dammbruch sein wird und man in kurzer Zeit einen nuklearen Nahen Osten hat mit all den Risiken, die damit verbunden sind.
Wenn der Iran also tatsächlich in den Besitz der Atombombe kommt, hat das fatale Folgen für die Region und höchstwahrscheinlich für die Sicherheit in der ganzen Welt.
Dagegen setzt die deutsche Position im internationalen Vergleich auf Appeasement und Kollaboration mit dem Iran. Bei einem jährlichen Exportvolumen von über 4 Milliarden Euro steht die deutsche Wirtschaft an der Spitze der Handelspartner. Trotz des Rückgangs der Wachstumsraten in den letzten Jahren wurden die bilateralen Geschäftsbeziehungen mit dem Iran stetig erweitert. So sind nach Angaben der iranischen Tageszeitung Iran Daily 1700 deutsche Firmen im Iran aktiv. 75% aller kleinen und mittelständigen Betriebe sind mit deutscher Technologie ausgestattet. Michael Tokus, ehemaliger Präsident der Deutsch-Iranischen Handelskammer, bestätigt außerdem, dass fast alle großen deutschen Konzerne und viele kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland Geschäfte mit dem Iran betreiben. Einige Beispiele dafür sind Daimler, MAN und VW, die unter anderem Fahrzeugtechnologie, Ersatzteile und LKWs in den Iran exportieren. Die Firma Linde baut Großanlagen für die petrochemische Industrie. Auch der Energiekonzern RWE beteiligt sich an Geschäften mit dem Iran. Der aktuelle Bau der Nabucco-Pipeline, mit welcher Gas aus dem Nahen und Mittleren Osten nach Europa transportiert werden soll, versteht sich als weiterer Schritt, die Beziehung zwischen Deutschland, der EU und dem Iran auszuweiten. So kann man hinsichtlich der Gaslieferungen unabhängiger von Russland werden. Was dabei oft verschwiegen wird, ist die wachsende Abhängigkeit vom iranischen Regime. Die lukrativen Geschäfte scheinen trotz Wirtschaftskrise zu boomen. In vorderster Reihe ist natürlich auch die Firma Siemens mit von der Partie. Sie lieferte beispielsweise eine hochleistungsfähige Intelligence-Plattform. Mit ihr können sämtliche Arten der Telekommunikation automatisch ausgewertet, gespeichert und mit anderen Datensätzen verbunden werden. Politisch unliebsame Profile sind so einfacher ausfindig zu machen. So beteiligen sich deutsche Firmen nicht nur am Ausbau des industriellen Sektors im Iran, sondern liefern gleichzeitig noch Technologie, die den Mullahs es ermöglicht, ihre Repression gegenüber Minderheiten oder oppositionellen Kräften zu forcieren. Jonathan Weckerle verdeutlicht, warum von einer ganz direkten Unterstützung des iranischen Regimes durch Deutschland gesprochen werden kann.
Wenn also auch noch 2008 kann man sagen, trotz Wirtschaftskrise, trotz aller Debatten, die es da eben schon lange gab, ist der Export nochmal um 10% angestiegen. Das Volumen in Euro ausgedrückt, etwa 4 bis 5 Milliarden Euro, das ist natürlich erstmal nicht viel, aber entscheidender ist nicht die Quantität, sondern vor allem die Qualität der aus Deutschland gelieferten Güter. Es handelt sich da eben hauptsächlich um schwer ersetzbare Technologie, sei es für Produktionsanlagen, die es jetzt schon gibt und die eben auf Ersatzteile angewiesen sind, weil ganz viele Fabriken und sonstige Betriebe eben einfach mit deutscher Technologie ausgestattet sind, oder ganz besonders nochmal um Technik für den Energiesektor, der eben die Stütze des Regimes darstellt.
In der deutschen Öffentlichkeit ist wenig über die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und dem Iran bekannt. Nur wenn es allzu offensichtlich ist und Deutschland Angst um sein internationales Ansehen fürchtet, werden einzelne Geschäfte auch mal öffentlich geläutert. So machte letztes Jahr die Firma SPG aus Siegen deutsche und internationale Schlagzeilen. Jonathan Weckerle kann dazu einiges berichten.
Letztes Jahr gab es einen Skandal, wo eben eine Firma Steiner für eine Anlage für den Energiesektor im Wert von 100 Millionen Euro geliefert hat. Da ist dann bei rausgekommen, dass da der lokale Staatssekretär am Wirtschaftsministerium, ein gewisser Hartmut Schauerte, eben von der CDU eine zumindest sehr fragwürdige Rolle gespielt hat und sich dafür eingesetzt hat, dass der Deal zustande kommt.
Während sich Angela Merkel also international als Israel-Freundin präsentiert, wirkt die deutsche Wirtschaft ungestört als direkte Stütze des iranischen Regimes. Seit aber Ahmadinejad der Welt die ideologische Grundlage der Mullah-Diktatur, nämlich Holocaustleugnung, Judenhass und Israelvernichtung, wieder bei jeder Gelegenheit nachdrücklich in Erinnerung ruft, gerät Berlin zusehends in die Bredouille. Es sieht ja international nicht gut aus, wenn Holocaust-Mörder mit Holocaust-Leugnern gemeinsame Sache machen. Müntefering, seinerzeit Vizekanzler, deutete den Weg aus dem Dilemma. Berlin fordert eine Reaktion auf Ahmadinejad, und zwar eine internationale. Gut gemacht. Nur die EU und die Vereinten Nationen können etwas bewegen. Den Kopf mal wieder aus der Schlinge der Verantwortung gezogen. Das Leitmotiv hierzulande, Business as usual.
Dass, wenn es sozusagen ein Sanktionspaket gibt, etwa im UN-Sicherheitsrat oder Europarat, da hat Deutschland, wenn ich da richtig informiert bin, schon immer mitgestimmt, aber es ist einfach keine Kraft, die etwas vorantreibt. Im Gegenteil, man versteckt sich eigentlich immer ziemlich stark hinter diesen internationalen Institutionen, also insbesondere dem UN-Sicherheitsrat, wo einfach alle wissen, da werden mit, nicht zuletzt eben wegen China und Russland, die nochmal ganz andere Beziehungen zum Iran haben, da wird es keine wirklich greifenden Sanktionen geben, die durchgesetzt werden können. Deutschland sagt dann so, ja hier, wir wollen alles unilateral machen, weil da auch der Druck erhöht wird, aber das ist eine Ausrede, es ist eben eine Entschuldigung dafür, nichts zu machen.
Der Bundestag spricht sich gegen eine Isolierung des Iran aus. So hat der deutsche Staat die Hermes-Bürgschaften für den Handel mit dem Iran in den letzten Jahren stetig ausgebaut. Hermes-Bürgschaften dienen hiesigen Unternehmerinnen als Investitionsschutz, um im Ausland Geschäfte zu betreiben. Falls mal ein Geschäft platzt, sind diese Bürgschaften dazu da, den finanziellen Verlust abzufedern. Die meisten und auch voluminösesten Hermes-Bürgschaften werden an Unternehmerinnen ausgeschüttet, die mit Firmen im Iran Handel betreiben. Doch die deutsche Regierung unterhält nicht erst seit gestern beste Beziehungen zu den antisemitischen Mullahs. Bereits 1984, zu Zeiten des Iran-Irak-Krieges, stattete der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher dem Teheraner Regime eine Stippvisite ab. Er war der erste sogenannte westliche Außenminister, der den Iran besuchte und damit außenpolitisch zu mehr Anerkennung verhalf. 1994-95 trainierte zum Beispiel der BND iranische Geheimdienstler in München. Auch unter Rot-Grün, so Werner Schölzke, Präsident des Deutschen Nah- und Mittelostvereins, war und wird Deutschland der Wunschtechnologiepartner Irans sein. So kann man die Liste der Beispiele für die guten Beziehungen bis ins Unendliche fortführen. Dass es trotz internationaler Empörung über die Teheraner Diktatur und unter Verweis auf einen eventuell baldigen Besitz der Atombombe der Mullahs bisher zu keinen wirksamen Sanktionen gekommen ist, verdankt die Weltgemeinschaft neben China, Russland, Österreich und der Schweiz vor allem Deutschland.
Spätestens nach dem Ende der Präsidentschaft Bush hat sich in Deutschland noch mal ein großer Widerwille breit gemacht dagegen, den Handel mit dem Iran selbst auf die sanfte Weise, wie es bisher der Fall ist, einzudämmen. Ein Beispiel, das wir auch mit der Kampagne Stop the Bomb skandalisiert haben, war eine Konferenz des Nah- und Mittelostvereins NUMOV, der mit Ehrenvorsitzendem Gerhard Schröder in Berlin und in Düsseldorf zwei große deutsch-iranische Handelskonferenzen gemacht hat. Da haben bis zu 200 deutsche Unternehmen teilgenommen und da hat der iranische Ölminister teilgenommen. Wenn man dann sich die Aussagen anschaut, etwa dieses Ölministers, die er im Handelsblatt oder in der FAZ gemacht hat, wo also Zeitungen, insbesondere im Handelsblatt, wo wirklich gegen die Handelsbeschränkungen polemisiert wurde und gesagt wurde, wie die deutschen Unternehmen leiden und wie jetzt die Chinesen die Geschäfte wegnehmen und so weiter und so fort. Da wurde ihm großen Platz eingeräumt und er hat einfach ganz klar geschildert, dass er alles dafür tun wird, dass die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland, zwischen Europa und dem Iran nochmal wachsen, nämlich über den Energiesektor. Dass man weiß, dass der Iran über gewaltige Vorkommnisse oder Vorräte an Gas und Erdöl hat. Wenn man dann sich liest, was hat der Ölminister gesagt, er sagt ganz klar, ihr braucht unsere Energie, ihr wollt von Russland unabhängiger werden, überhaupt euer Energiebedarf steigt, ihr braucht das, wir geben euch das, aber wir geben euch das nur, wenn ihr bei uns investiert. Das heißt, wenn ihr uns die Technologie liefert, mit der wir dann das Öl und Gas exportieren können. Und wer zu spät kommt, hat eben verloren. Er hat auch eine Zahl genannt, also bis 2025 sollen 500 Milliarden Euro in den Energiesektor im Iran investiert werden. Gleichzeitig soll eben die Ausfuhr aus dem Iran drastisch erhöht werden. Also alles, was bisher an Handelsbeziehungen mit dem Iran besteht, ist dabei eigentlich sich geradezu zu vervielfachen.
Betrachtet man das außenpolitische Establishment in Deutschland, welches einen außerordentlichen Einfluss auf die Außenpolitik in Deutschland genießt, dann wird es von Deutschland wohl nie zu ernsthaften Sanktionen kommen. Nicht eine Einschränkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und dem Iran wird da gefordert, sondern genau das Gegenteil. Politikberatende Institutionen, allen voran das Institut für Politik und Wirtschaft, kurz SWP, schlagen einen offeneren Umgang und einen Ausbau der Handelsbeziehungen vor. So wird offen die Meinung vertreten, dass verlässliche Beziehungen zum Iran, dem Land der zweitgrößten fossilen Energieressourcen, von erheblichen strategischen Gewinn sind. Christoph Bertram, ehemaliger Leiter der Stiftung, veröffentlichte sogar ein Buch »Partner, nicht Gegner« für eine andere Iran-Politik. Dieses will er als Konzeption für ein gemeinsames Vorgehen Deutschlands und der USA beim Thema Iran verstanden wissen. Dabei geht es um Regimeanerkennung statt Isolierung, Zusammenarbeit statt Konfrontation, Ausweitung der Handelsbeziehungen statt Sanktionen, Dialog statt Beschuldigungen. Jonathan Weckerle mit einem weiteren Beispiel.
Wenn man schaut, was ist das deutsche Interesse, dann kann man etwas sehen, das kann man sehr klar formuliert sehen, etwa in einem Text von Johannes Reisner, das ist der Iran-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist die Stiftung Wissenschaft und Politik ist der größte und bei weitem einflussreichste Think Tank in Deutschland mit großem Einfluss, besonders auch auf die Außenpolitik. Dort wurde im Mai diesen Jahres eine Studie zum Thema deutsche Nahostpolitik veröffentlicht. Der Iran-Beitrag ist eben von Johannes Reisner. Und er fängt genau damit an zu sagen, ja, diese Spannung mit den USA und mit Israel, das ist ein Problem. Und dann schaut man, es ist aber nicht ein Problem, sozusagen die Vernichtungsdrohung etwa gegen Israel an sich, sondern dass diese ganzen Sachen die deutschen Interessen, unter anderem auch die deutschen Handelsinteressen bedrohen. Das heißt, das Interesse, das aus diesem Text, wenn man ihn liest, einfach sehr klar herauskommt, auch wenn sozusagen es ein paar Phrasen natürlich einbaut, ist einfach ganz klar, wir wollen weiter Business as usual machen, wir wollen mit der ganzen Sache eigentlich nichts zu tun haben, unsere Geschäfte machen, unsere Interessen wahren und um das zu machen, müssen wir halt irgendwie mit dem Regime reden. Dass bei diesen Gesprächen irgendwas rauskommen soll, das wird noch nicht mehr ernsthaft angedeutet. Also es wird nicht mal ernsthaft angedeutet, dass etwa das Atomprogramm dadurch gestoppt werden soll. Also es gibt auch ein Zitat von Reisner, wo er dann gefragt, naja, jetzt irgendwie Chaos im Nahen Osten oder die iranische Atombombe. Man muss sich ja schon fragen, was schlimmer ist. Also in solchen Diskussionen ist klar, es wird eigentlich der Iran und das Atomprogramm nicht als Gefahr gesehen und entsprechend sind diese ganzen Argumentationen, wie jetzt die Politik aussehen sollte, eigentlich nur darauf ausgerichtet, irgendwie dieses Bedrohungsszenario zu bestreiten. Da sind Verhandlungen nicht mehr als Pseudoaktivitäten.
Wenn die Stiftung Politik und Wissenschaft nicht bekanntermaßen so einen hohen beratenden Einfluss auf die deutsche Außenpolitik hätte, könnte man die gelesenen Zeilen als Satirebeitrag in der Titanic verstehen. So erhalten sie aber entblößende Funktion gegenüber der vertretenen Meinung in Deutschland. Das macht Angst.
Ein radikaler Regimewechsel im Iran könnte die Bombe also noch verhindern. Aber natürlich bleibt die Frage, wie ein solcher Regimewechsel aussehen könnte. Die Wahlen im Iran werden im Allgemeinen überschätzt. Alle gewählten Vertreter sind dem religiösen Wächterrat unterstellt. Und so stellt auch keiner der zur Wahl stehenden Reformer das Regime ernsthaft in Frage. Ein tatsächlicher Umbruch kann also nur durch eine starke Zivilgesellschaft bewirkt werden. Zivilgesellschaftliche Initiativen gibt es viele im Iran. Und sie alle leiden unter den Repressionen und dem religiösen Terror des Regimes. Europa und insbesondere Deutschland stützt aber gerade nicht die Zivilgesellschaft, sondern eben dieses Regime und fällt damit den Demokraten und Demokratinnen im Iran in den Rücken. Dialog und Verständigung übt man hierzulande vor allem mit fanatischen Islamisten.
Kurz noch zur Information für euch betreffend des Beitrages Appeasement for Iran. Stop the Bomb macht übrigens eine Petition gegen Handel mit dem iranischen Regime, die schon von sehr vielen Menschen unterzeichnet wurde, unter anderem von dem Sozialwissenschaftler Micha Brumlik, der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und dem Sänger der Band Egotronic. Wenn ihr ebenfalls unterzeichnen wollt, könnt ihr das tun unter www.stopthebomb.net.